Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Auftakt unserer Sommerstaffel mit vielen interessanten Gästen, die wir hier im Parkhotel in Heilbronn in der Bar 1042 begrüßen dürfen. Und ja, den Anfang macht jemand, auf den freuen wir uns schon lange, weil es auch sehr, sehr schwierig war, eine Terminfindung zustande zu bekommen. Heute ist er da, der DHB-Sportvorstand Ingo Meckes. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Schön, dass du da bist. Wir müssen von Anfang gleich ausräumen, das Duzen ist nicht meine Sache, aber wenn man mehr wie 30 Jahre sich kennt und ich noch als kleiner Handballreporter an der Seitenlinie stehen durfte, als du beim TSB gespielt hast, deswegen bleiben wir beim Du heute. Alles andere wäre vielleicht ein bisschen unsinnig. Geboren in Heilbronn, lebst wieder in Horkheim und bist jetzt Sportvorstand beim Deutschen Handballbund. In drei Sätze, was macht denn so ein Sportvorstand?
Ja, ich bin verantwortlich für die ganze Entwicklung der Nationalmannschaften, von der ersten Sichtung bis zu den A-Nationalmannschaften. Das ganze Schiedsrichterwesen gehört dazu, dann unsere Nischensportart Beachhandball gehört dazu, der Bildungswissenschaftsbereich, also alles, was eigentlich mit dem Handball an sich zu tun hat.
Hier oben in der Skybar, warst du schon mal da?
Das ist jetzt, glaube ich, mein drittes Mal, aber mein erstes Mal bei Tageslicht,
okay.
Muss ich gestehen.
Ja, wir haben natürlich optimales Wetter heute extra bestellt und wir haben vor allen Dingen viele Themen, die wir heute besprechen wollen in den nächsten 30 Minuten. Und Sie wissen ja, der Newsletter aus der Chefredaktion, da können Sie immer sich aktuell informieren. Unter der eingeblendeten Adresse können Sie dann auch abonnieren. Und wie immer gibt es natürlich auch einen Podcast von Ohne Ausrede. Auf den gängigen Podcast-Plattformen können Sie das heutige Gespräch noch einmal anhören. Ja, Ingo, zu dir natürlich, nicht jeder kennt deine Vita, aber du hast natürlich Spuren hinterlassen in der Region, beim TSB Horkheim gespielt, über viele Jahre dabei gewesen, damals auch als der TSB noch in der zweiten Bundesliga gespielt hat, lang ist es her. Dann anschließend in Osweil aufgestiegen, mit Bayer Dormagen in die Bundesliga aufgestiegen. Was sind noch deine Erinnerungen noch an diese Zeiten?
Ich bin 200 Meter von der Halle in Horkheim aufgewachsen. Und da ist nicht die Frage, ob du als Kind zum Handball gehst, sondern wann du als Kind zum Handball gehst. Und von daher, ganze Freundeskreis aus dem Stadtteil ist da. Und so kommst du eigentlich automatisch zum Handball. Ja, hab dann irgendwann gemerkt, es kann ein bisschen mehr reichen. Und da haben wir uns auch kennengelernt, als ich dann, es war eigentlich früher ein Endziel, in die erste Mannschaft von Horkheim zu kommen. Und dann habe ich irgendwann gemeint, okay, vielleicht ist es doch nicht so das Endziel. Und dann noch den Weg über Ludwigsburg nach Dormagen gemacht und durfte dann auch erste Bundesliga spielen. Hatte aber auch einige Verletzungen, die mich so ein bisschen gebremst haben. Aber von daher war ich auch immer gezwungen, mich um mein Studium zu kümmern. Auch vielleicht die berufliche Schiene nie außer Acht zu lassen. Und so kam das dann zustande. Und dann habe ich aufgehört mit Handball und eineinhalb Jahre später bin ich dann in die Schweiz gegangen. Habe eine ähnliche Funktion beim Schweizerischen Handballverband über, glaube ich, 12,5 Jahre ausgeübt. Und dann Mai 24 kam der Anruf vom DHB.
Hat dich das sehr überrascht, als der Anruf kam? Oder hast du immer innerlich mal damit geliebäugelt? Weil es war ja klar, dass um die Position des Sportvorstandes auch immer mal wieder Diskussionen gab im DHB.
Damit rechnen tun wir nicht. Ich habe die Verantwortlichen, also Andreas Michelmann, Marc Schober, ihn kenne ich schon ganz lange, er kommt ja aus Möglingen, soweit ich weiß. Und Andreas Michelmann habe ich oft in den Kongressen getroffen, von EHF und IHF, kommt man ins Gespräch. Und da weiß man auch, dass man sich gut austauscht. Von daher ist ein Kontakt bestanden, aber jetzt wegen der Position konkret, wirklich ging es los im Mai 24. Und ehrlich gesagt, habe ich nicht unbedingt damit gerechnet.
Und jetzt bist du beim DHB und auch wieder hier in Heilbronn, in Heilbronn-Horkheim. Und wir haben dich natürlich auch gesehen am Wochenende bei den Länderspielen, bei den Testspielen gegen Dänemark, auch bei den Kollegen von Pro7 im Interview. Welche Lehren zieht ihr beim DHB, ziehst du als Sportvorstand aus diesen Testspielen gegen Dänemark?
Es war für uns ganz wichtig, sowohl mit Ägypten als auch mit Dänemark Top-Teams zu haben jetzt im Frühjahr. Ägypten als vielleicht Nummer 6 der Welt, wo wir zweimal gewonnen haben und zweimal gut gespielt haben. Und dann, dann kann man sich aussuchen, wen nimmt man als nächsten Gegner? Nehmen wir uns eine Mittelfeldmannschaft, wo nichts anbrennt? Oder wollen wir gegen das Top-Team, das weltbeste Team spielen? Und dafür haben wir uns entschieden. Haben dann Kontakt, oder die Dänen haben sogar Kontakt mit uns aufgenommen, haben gesagt, das passt für uns. Und so haben die zwei Spiele dann stattgefunden. Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass wir im ersten Spiel ausnahmsweise mal auf der Torhüterposition das Spiel auch oder unterlegen waren. Dann war so ein bisschen im Umschaltspiel, hat man Probleme. Dann hat Alfred aber taktisch einige neue Dinge eingeführt und ist auch ganz normal, dass die nicht immer funktionieren gleich von Anfang an. Hatten vielleicht den ein oder anderen technischen Fehler zu viel und so kamen die Ergebnisse zustande gegen natürlich das Nonplusultra im männlichen Welthandball.
Was die Spieler ja ein bisschen bemängelt haben, haben gesagt, wir kommen ran, aber dann ist immer wieder so ein 0-3-Lauf, wo man dann wieder ins Hintertreffen gerät. Am Freitag war das vor allem der Fall und jetzt am Sonntag wurde auch in vielen Interviews deutlich, auch die Kollegen haben es geschrieben, ist es tatsächlich so, die Dänen haben ja eigentlich mehr oder weniger mit dem B-Team gespielt, auch wenn das immer schwierig ist, weil die extrem viele Weltklasse-Spieler haben, aber es haben eben viele aus der ersten sechs gefehlt. Ist Dänemark auch im B-Team einfach zu stark für uns?
Ja, die momentan schon eine Situation, die sich seinesgleichen sucht oder ihresgleichen sucht. Sie haben vier Spieler daheim gelassen. Das war in erster Linie Gitzel, Saugstrup, Arnoldsen und wer war der vierte? Ich glaube Höxter. Und es sind natürlich super Spieler, aber was dann auf der Platte war stattdessen, also es sind noch Top-Bundesliga-Spieler, die auf der Platte standen. Und von daher können die wirklich aus dem Vollen schöpfen, was natürlich auch einen Konkurrenzkampf schürt. Und das ist eine Situation, wo unser Ziel ist, wo wir noch hin müssen, dass wir einfach so einen Konkurrenzkampf haben, dass wir auch aus dem Vollen schöpfen können. Da fehlt uns vielleicht noch der letzte Schritt und da arbeiten wir dran.
Alfred Gislason hat ja danach gesagt, dass wir nah dran an Dänemark sind. Das kann man nun nicht unbedingt sagen als Sequenz aus diesen Spielen. Seit 10 Jahren ohne Sieg. Jetzt bist du ja nun wirklich ausgewiesener Handballfachmann. Was macht denn diese dänische Handballnationalmannschaft so unschlagbar?
Also die Qualität der Einzelspieler. Also muss man ganz klar sagen, man kann alle Positionen durchgehen. Das ist eine Jahrhundertmannschaft, werden die auch nicht immer haben. Sie haben natürlich ein System, Handball ist Sportart Nummer 1 dort. Die Schulhallen sind offen. Wenn die Schule zu Ende ist und werden nicht wie bei uns geschlossen und wie Fort Knox irgendwie bewacht, sondern die Kinder gehen eigentlich in die Hallen und spielen Handball. Und da rennen dann 30, 40 Kinder rum und dann im frühen Nachmittag fangen die Trainingseinheiten der Vereine an. Die Eltern haben in der Regel einen Aufenthaltsraum in allen Hallen, alles spartanisch gemacht, aber irgendwie funktioniert das. Und so kommen die Kinder in die Hallen. Und das ist das, was uns ein bisschen fehlt. Es ist alles zu organisiert, die Hallen sind geschlossen, dann kommt mal Vereinstraining. Und so dieses spielerische Lernen, das geht bei uns ein bisschen unter.
Und man hat, glaube ich, auch gesehen, dass einzelne Spieler dann auch gar nicht so ersetzbar sind im deutschen Team. Julian Köster hat ja gefehlt bei beiden Partien. Ist auch er auf seiner Position, was Abwehr und Angriff angeht, derzeit für euch nicht ersetzbar?
Julian ist nicht ersetzbar, ne. Also ist ein absoluter Weltklasse-Spieler inzwischen, sowohl als ein super Mensch, auch was er fürs Team bedeutet, sein taktisches Verständnis, seine Qualitäten in der Abwehr, auch seine Qualitäten im Angriff, wenn es wirklich sein muss, dann ist er da in der Regel. Und das hat man natürlich gemerkt, dass er uns ganz, ganz stark fehlt.
Jetzt haben wir die Dänenspiele angesprochen. Du hast es auch gesagt, das ist ja immer so eine Frage, wen sucht man sich aus? Es geht ja erst im November weiter, eine lange Zeit eigentlich, dann, bis man sich wieder trifft mit der Nationalmannschaft, bis man sich dann auch einspielen kann für die WM 2027 in Deutschland. Wäre es im Nachhinein, ist man immer klüger, vielleicht doch besser gewesen, gegen eine Mannschaft zu spielen, wo man sich besser einspielen kann, weil man einfach, sage ich mal, auf Augenhöhe ist oder vielleicht auch überlegen?
Nö, wir wollten das genauso. Wir wollten gegen die beste Mannschaft der Welt spielen. Wir haben jetzt im November 2 Quali-Spiele gegen Belgien, Slowakei. Und jetzt bei allem Respekt, das sind 2 Spiele, wo wir, glaube ich, auch ein paar Sachen probieren können. Das sind gerade solche Spiele. Und dann geht es im Januar in die Vorbereitung. Da werden wir 2-mal gegen Portugal spielen. Auch eine super Mannschaft. Und dann startet die WM in München.
Genau, zur WM kommen wir noch und wir kommen natürlich zu dem Thema, wo uns auch viele Leserfragen erreicht haben, haben wir ja auch aufgerufen, was die Leser interessiert und das ist für dich natürlich auch keine große Überraschung, sondern die Frage aller Fragen, die Spieler, glaube auch die Handballszene derzeit umtreibt, was wird aus Alfred Gislason? Es ist ja bekannt, dass sein Vertrag dann nach der WM ausläuft, bis am Wochenende auch gefragt worden und wie sieht denn euer Zeitplan aus in dieser
Also der Zeitplan sieht vor, dass wir die Saison abwarten. Die ist jetzt, die Nationalmannschaftssaison, die ist jetzt zu Ende. Und der Prozess ist gestartet und den führen wir gerade. Der Vertrag des Nationaltrainers läuft noch bis Ende Januar, bis Ende Weltmeisterschaft. Und da stellen wir uns auf, was danach passiert. Und das ist ein ganz unaufgeregter Prozess. Ich glaube, wir haben keinen Zeitdruck. Jetzt ist die Saison, geht zu Ende. Es stehen noch die Champions League oder das Champions League Final voran. Die Spieler sind noch voll drin und wir können so um die Zukunft dann kümmern.
Aber das heißt dann, wenn die Saison rum ist, dann gibt es dann auch eine klare Aussage von eurer Seite aus?
Man spielt da nie auf Zeit, aber wir haben auch keinen Zeitdruck. Aber je schneller man zu einer Entscheidung kommt, desto besser ist es natürlich. Und da bin ich auch zuversichtlich, dass wir auch in nützlicher Frist oder wie man sagt, zu einer Entscheidung kommen.
Man sieht dich ja auch bei den Spielen, in den Einblendungen auch davor, dass du mit Alfred Gislason ja auch logischerweise im Gespräch bist, im Austausch. Ihr wisst ja, was man von ihm bekommt. Ich meine, es wird ja kein Trainerprofil sein, wo man sagen kann, okay, erfüllt er das oder erfüllt er nicht. Man weiß ja, was man bei Alfred Gislason bekommt. Insofern denke ich mir ja auch mal, innerhalb des Vorstandes müsste doch eigentlich klar sein, mit welchem Trainerprofil man in die nächsten Jahren gehen möchte.
Ja, wenn man jetzt, ist die Frage, wir haben uns dafür entschieden, zu sagen, okay, wir sondieren und lassen uns die Zeit, schauen auch, okay, was wollen wir in 6 Jahren, in 8 Jahren erreichen, was ist der beste Zeitpunkt für was und für einen Wechsel oder für eine neue Entwicklung, für neue Spieler einführen. Das hat er in den letzten Jahren erfolgreich gemacht, muss man auch sagen.
Ihr habt ja eine tolle Nachwuchsarbeit, U21-Spieler, die er auch herangeführt hat, auch ins Team jetzt mittlerweile.
Ja, und von der Zeit, als er angefangen hat, sind, glaube ich, noch 3 Spieler dabei. Also er hat ein neues Team geformt. Das wissen wir alles. Aber trotzdem haben wir die Chance, einen ganz, ganz gründlichen Prozess zu führen. Und das machen wir.
Da steht man natürlich als Sportvorstand ganz besonders im Fokus. Die Kollegen von der FAZ haben das heute auch im Kommentar ja geschrieben. Einerseits deine Arbeit sehr stark gelobt, was du alles umgesetzt hast als durchsetzungsstarker Macher. Auch was die nächsten Schritte sind, wo du den deutschen Handball hin entwickeln möchtest. Aber man sagt, dieses Spiel auf Zeit ist sowohl für Gislason als auch für den DHB einfach nicht optimal.
Das Spiel auf Zeit klingt erstmal gut. Die WM startet, glaube ich, in 8 Monaten. Und wir haben gesagt, wenn die Saison anfängt, haben wir eine Entscheidung. Das werden wir auch haben.
Wie muss man sich das vorstellen? So wie sich das auch andere Manager natürlich entsprechend dann umsetzen. Man muss ja im Gespräch sein. Du sagst ja selbst, man sondiert dann den Markt. Hätte ja auch sein, oder könnte ja auch sein, dass Alfred Gislason sagt, ich habe keine Lust mehr oder sonst irgendwas. Wäre ja auch möglich gewesen. Dann muss man ja auch präpariert sein, wer denn sich anbietet.
Ja, das ist auch ein guter Input jetzt. Es gehören immer 2 Seiten dazu. Und deswegen glaube ich, ist es ganz schwierig, Wasserstandsmeldungen zu geben, wenn nicht alles in trockenen Tüchern ist, in welche Richtung auch immer. Weil es gehört immer eine andere Seite dazu, die muss auch zustimmen. Und von daher ist es auch fair, glaube ich, da sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen und irgendwelche Wasserstandsmeldungen zu geben, sondern zu warten, bis alles klar ist. Und dann muss man aber auch relativ schnell kommunizieren.
Ist es dann ein bisschen schädlich, wenn Leute, die gefordert werden, schon von vornherein sagen, nö, ich mache es aber eigentlich gar nicht. Ne? Also Bennett Wiegert kann heute Abend Meister werden, wenn er ein Remis mit Magdeburg macht gegen Flensburg. Hat schon gesagt, ja, irgendwann steht es auch mal bei mir auf der Liste, dass ich mal gerne Bundestrainer wäre. Aber die nächsten 2, 3 Jahre kommt es für mich nicht in Frage. Sprichst du mit...
Also man kennt sich, also die Handballwelt ist wirklich klein und man läuft sich über den Weg, man unterhält sich, man ist in Kontakt und von daher...
Hat dich das nicht überrascht, dass er das gesagt hat?
Nee, ich meine, er steht jetzt im Champions League Final Four, also muss man ja auch sehen. Er kann Champions League Sieger werden, er wird Deutscher Meister, bin ich sicher, vielleicht schon heute Abend. Und was er in Magdeburg aufgebaut hat, ist wirklich, bringt mir meinen ganzen Respekt auf, ja.
Ist es tatsächlich so, dass der Sportvorstand sagt, ich mache einen Vorschlag, wer Bundestrainer wird und der geht dann durch?
Also es ist eine politische Position, ist ganz klar. Und da ist Präsidium, also zumindest ist das mein Das Präsidium ist im Boot, gibt es eine Gruppe, da sind Vertreter aus dem Präsidium, Vertreter aus dem Vorstand drin und diskutiert. Der Prozess wird durch mich geführt, aber wenn es was zu informieren gibt und was abzustimmen gibt, dann gehen wir in diese Kommission. Und weil das wäre, glaube ich, falsch, wenn ein Sportvorstand allein entscheidet, wer Nationaltrainer wird. Man hat gesehen, 13 Millionen haben das Finale geschaut. Wir haben knapp 800.000 Handballer in Deutschland oder Mitglieder des DHB. Und aus meiner Sicht wäre es schlimm, wenn eine Person da alles entscheiden würde.
Das ist jetzt eine gute Bemerkung. 13 Millionen haben das Handballfinale gesehen. Und man sieht ja, was das für einen Boom auch ausgelöst hat. Die deutsche Handballnationalmannschaft baut sich ja immer auf von Spiel zu Spiel. Die Spiele haben damals noch ARD und ZDF übertragen. Jetzt hat Pro7 die Rechte, einerseits von den Testspielen, auch dann von der WM im nächsten Jahr. Das waren jetzt 1,4 Millionen, die da zugeschaut haben. Ist das zufriedenstellend?
Ich glaube, der Sender ist sehr zufrieden damit. Das ist jetzt angelaufen. Pro7 wird es sehr, sehr viel mit Entertainment verbinden. Man hat gesehen, ich glaube, letzte Woche ist es ausgestrahlt worden, ja, dass David und Miro bei Joko und Klaas waren. Könnte auch noch einiges mehr kommen in diese Richtung. Von daher wird der Handball auch beim jüngeren Publikum dann präsent sein. Und man hat jetzt auch in Köln gesehen, das Publikum, fand ich, war sehr jung. 20.000, Freundschaftsspiel. Ich glaube, das Spiel gegen Dänemark war innerhalb von 2 Tagen ausverkauft mit 20.000 Zuschauern. Und in der Situation sind wir glücklicherweise gerade. Der Handball boomt und ProSieben hat viele, viele Ideen. Das ist ein Privatsender, die müssen auch das refinanzieren, das Ganze.
Deswegen kriegen wir leider die Auszeiten nicht mehr mit. Ne? Also es fehlt natürlich so.
Ich habe heute gelesen, Sie haben es erkannt.
Ja?
Sie haben es erkannt und machen sich Gedanken, habe ich heute gelesen.
Das wäre ja schön. Ne? Also das ist ja Kult, Alfred Gislason, wenn er dann Jungs, ne? Und was er auch immer zu den Spielern dann sagt.
Gut, jetzt ist plötzlich Kult, bei der WM war es nichts. Also kann man dann auch.
Das hängt immer vom Erfolg ab, ne? Ob es Kult ist oder auch nicht. Sind wir schon bei der WM. Ingo, lass uns nach vorne blicken. 2027, was ist für diese WM in Deutschland so die größte Herausforderung in den nächsten Monaten?
Also die sportliche Herausforderung ist, präsent zu sein, parat zu sein mit der Mannschaft, die Mannschaft optimal vorzubereiten.
Ist Deutschland ein Medaillenkandidat?
Wir sind Medaillenkandidat, wenn alle fit sind, ja. Und da arbeiten wir darauf hin, dass auch alle fit sind, tun unser Möglichstes dabei, sind auch im Dialog mit den Vereinen. Vor allem unser Athletiktrainer ist mit allen Vereinen im Dialog. Und dann versuchen wir, dass wirklich alle fit sind, in einer super Verfassung
da erscheinen. Was schwer genug ist bei dem Hammerprogramm, was ja die Top-Spieler haben. Ja. Bundesliga, Champions League, europäische Wettbewerbe.
Ja. Also was klar ist, Verletzungen oder Ausfälle, wie die Dänen kompensieren können, das können wir momentan noch nicht. Aber das Ziel ist klar, bei einer Heim-WM will man unter den letzten Mannschaften sein, will man bis zum Schluss dabei sein, das heißt Halbfinale und um Medaillen spielen.
Jetzt gibt es zahlreiche Spielorte in Deutschland bei der WM. Stuttgart gehört auch dazu. Deutsche Mannschaft spielt in München ihre Vorrunde, dann später geht es ja weiter und die Endrunde dann auch in Köln. Wie sieht es mit dem Ticket aus? Wie sind so die ersten Erfahrungen?
Unsere Spiele, es ist jetzt ganz schwer, an Tickets zu kommen, also nicht mehr möglich. Ansonsten für die anderen Spiele, für die anderen Gruppen gibt's noch Tickets. Die Auslosung ist am 10.06. im Hofbräuhaus in München, standesgemäß. Mhm. Und wird auch ein schöner Anlass. Und dann weiß man genau die Gruppenzusammensetzungen, wer wo spielt. Dann, glaube ich, geht nochmal ein Run los auf die Tickets. Aber momentan für andere Gruppen sind noch genügend Tickets vorhanden.
Ich habe es am Wochenende gesehen, gibt auch WM-Botschafter. Sind die schon alle bekannt oder was steckt da dahinter?
Ja, ich glaube, das ist wichtig, das machen wir als DHB, dass es für das Turnier dann auch Botschafter gibt. Wahrscheinlich tickettechnisch weiß ich gar nicht, ob es überhaupt notwendig wäre. Aber es geht auch darum, die allgemeine Unterstützung aus der Handball-Community zu haben. Und da haben wir mit Stefan Kretschmer, Pascal Henz, Dominik Klein und Anja Althaus, glaube ich, 4 Top-Personen, die tolle Botschafter für unseren Sport sind.
Jetzt war am Wochenende Qualifikationswochenende zur WM und da gab es ja einige Überraschungen, auch von Ländern, die gar nicht dabei sein können. Und eins wird dich wahrscheinlich am meisten geschmerzt haben, dass deine Schweizer ausgeschieden sind gegen Italien, ausgerechnet gegen Bob Hannings Mannschaft. Und war das eine Sensation?
Sensation glaube ich nicht, aber eine Überraschung für mich. Auch eine große Überraschung. Ich schätze die Schweiz individuell stärker ein als Italien. Sie haben, war so ein bisschen im Heimspiel, glaube ich, waren sie 6 Tore hinten, haben noch mit 3 gewonnen. Das heißt, sie haben 40 Minuten lang mit 9 gewonnen. Das wiegt einen natürlich in Sicherheit, dass man die stärkere Mannschaft ist. Und dann, ich habe mit Bob telefoniert, ihm gratuliert und dann hat er mir gesagt, das ist eine Halle mit 3.500 Leuten, alles eng und die haben Lärm gemacht. Und das hat er gemeint, wenn du das nicht gewohnt bist, dann beeindruckt das.
Das ist Wahnsinn.
Also offensichtlich waren die Schweizer beeindruckt
davon. 38, 31 war natürlich schon ein unglaublich hoher Sieg dann für Italien. Dann
zeitweise mit 10 Toren geführt, also das war schon sehr, sehr überraschend. Ich habe zu ihm gesagt, ich war mir sicher, dass die Schweiz das schafft. Aber so Sachen passieren im Sport. Es hat ja auch Holland erwischt gegen Griechenland. Es hat Österreich gegen Polen erwischt. Österreich hätte ich jetzt auch ein Stück stärker eingeschätzt.
Auch ganz knapp für die Österreicher, ne? Die ja im Prinzip mit einem Tor verloren haben, Hinspiel, dann ein Rückspiel unentschieden gespielt haben. Fehlen natürlich auch viele Topstars, die in diesen Nationalmannschaften spielen. Wer zuletzt auch gefehlt hat in der Nationalmannschaft, ist natürlich jemand, den wir hier in der Region gut kennen, den du sehr gut kennst, der unser Sportler des Jahres auch schon war, Sebastian Heimann. Er wird jetzt wechseln nach Hannover von Mannheim. Hat er noch mal eine Chance, zurückzukehren in die Nationalmannschaft? Wie ist da deine Einschätzung?
Also bei Basti muss ich so ein paar Jahre zurückgehen. Basti war das größte Talent im Nachwuchs. Das habe ich auch aus der Schweiz so gesehen. Er war im Elite-Förderkader des DHB. Er ist A-Nationalspieler geworden, hat sich dann mehrmals schwer verletzt. War dann bei Olympia ein absoluter Eckpfeiler. Und war dann fix in der Mannschaft. Und dann hat er wieder ein paar Verletzungsprobleme gehabt. Und der Wechsel für den Rhein-Neckar-Löwen ist jetzt vielleicht nicht ganz so verlaufen, wie er sich das
auch sicherlich vorgestellt hat.
Vor dieser Saison. Ich weiß, dass die Besten in der Nationalmannschaft spielen. Und er hat das Zeug dazu, zu den Besten zu gehören. Und von daher ist niemals eine Tür zu.
Also wenn er wieder mehr Spielanteile auch im Abwehr, nicht nur in der Abwehr, sondern im Angriff bekommt, dass er wieder auf sich aufmerksam machen kann, siehst du schon eine Möglichkeit, dass er auch wieder zurückkehrt, obwohl ja auch viele Junge nachdringen.
Natürlich. Er ist im besten Handballeralter, er ist 28, also der kann noch 6, 7 Jahre spielen und auf höchstem Niveau. Das ist im Handball so, dass es hinten raus dann nochmal richtig gut wird. Also ich schätze, das optimale Handballeralter ist für mich zwischen 28 und 35 inzwischen, weil Erfahrung so eine große Rolle spielt. Er hat dann viele Erfahrungen gesammelt, sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld mit vielleicht ein paar schwierigen Situationen, Momenten und Zeiten. Und von daher würde es mich super freuen, wenn er da in Hannover durchstartet. Und ich glaube auch, er kann es schaffen.
Das sind doch schon mal positive Signale. Und Kollegen haben ja ein tolles Interview letzte Woche mit ihm geführt. Man merkt auch, wie er motiviert ist und wie er auch wieder an diese Leistungen anknüpfen möchte. Jetzt bist du im Prinzip gekommen und es regnet Medaillen, kann man schon sagen, für die deutschen Nationalmannschaften. Also richtig erfolgreich. Die Frauen auch mega erfolgreich. Ja, nicht nur die Männer mit der Silbermedaille. Und bei den Männern ist ja dann plötzlich der Bundeskanzler in der Kabine aufgetaucht. Hat man ja auch nicht jeden Tag. Wie war das denn?
Ja, auf einmal stand er da. Ja, es war, ich glaube, da gab es so gewisse diplomatische Hindernisse wegen der Medaillenehrung auf dem Feld. Weil da gibt's ja immer irgendwie zwischen König, Bundeskanzler, ist nicht, die müssen gewisse Protokolle, glaube ich, verfolgen. Und auf einmal war er in der Kabine und es war eigentlich sehr lustig, muss ich sagen. Was mich gefreut hat, er war nicht nur 10 Minuten, bis alle Fotos geschossen waren, bis sein Kameramann, den sie dabei hatten, alles gedreht hatte, sondern er ist eine Dreiviertelstunde geblieben, hat wirklich mit den Leuten gesprochen, seine Frau hat Selfies gemacht mit den Spielern und ich fand es sehr herzlich, muss ich sagen, und war da positiv überrascht.
Kennt doch schon aus dem Handball.
Nicht unbedingt. Glaube ich jetzt keinen Handballexperte. Er hat gesagt, er war zu langsam für Handball. Er bringt zwar die Größe mit, aber die Schnelligkeit hat ihm total gefehlt. Das hat er gleich am Anfang gesagt. Von daher war es aber eine Respektsbekundung, die Jungs, glaube ich, auch gut fanden. Und wie gesagt, er war nicht 10 Minuten da, sondern hat ein Bierchen mit den Jungs getrunken, war eine Dreiviertelstunde da. Und das fand ich eigentlich schön.
Riesenerfolg war natürlich auch die Silbermedaille für die Frauen-Handball-Nationalmannschaft. Was hat denn der DHB aus der Frauen-WM sowohl wirtschaftlich als auch strukturell mitgenommen?
Wirtschaftlich ist es, haben wir einen kleinen Verlust geschrieben, der aber deutlich kleiner war, als wir gedacht haben. Und es war die erste Finalteilnahme, glaube ich, seit 32 Jahren oder sowas. Also das Frauenhandball war es immer so, jeder schreit nach Medaillen. Aber muss man auch sagen, okay, man braucht eine Mannschaft dazu, muss eine Mannschaft aufbauen. Wichtig im Sport für mich ist Kontinuität. Deswegen war auch ganz wichtig, dass es mit Markus Gaugisch weitergeht.
War das schwierig, ihn zu überzeugen, dass er an Bord bleibt? Weil er sicherlich auch andere Angebote hat.
Ja, aber wir haben von Anfang an auch da ganz offen geredet. Und auch da ist nie was an die Öffentlichkeit gekommen. Auf einmal haben wir einen Vertrag verkündet. Und das, ich glaube, das ist Optimalfall, wie es laufen kann. Er ist sehr akribisch, sehr strukturiert. Und das ist das, was die Frauen brauchen. Wir haben gesagt, okay, bei der Heim-WM wollen wir irgendwie versuchen, ins Halbfinale zu kommen. Und das haben wir geschafft. Und was dann im Halbfinale ablief, das war schon richtig gut gegen Frankreich. Also wie sie da Frankreich deutlich beherrscht haben, über 60 Minuten. Und dann im Finale Norwegen am Rande der Niederlage hatten, in der Fremdenhalle. Es war ja dann in Holland, in Rotterdam, Halbfinale im Finale. Und und man sieht, es ist ein anderes Selbstverständnis jetzt. Die haben Selbstvertrauen, die treten ganz anders auf und haben den nächsten Schritt gemacht. Aber den müssen wir natürlich im Herbst oder im Dezember bei der Euro wieder bestätigen.
Ja, bei diesen nächsten Schritten ist ja auch die Spielführerin aus Neckarsulm, Antje Döll, mit dabei. Welche Rolle spielt sie?
Eine ganz wichtige Person in der Mannschaft. Also sie führt das Team mit ihrer Erfahrung. Sie hat keine Berührungsängste. Sie ist offen, wenn was nicht stimmt, ist sie auch bei mir und sagt es. Und wir haben einen ganz offenen Austausch. Neckarsulm kann sich auch glücklich schätzen, so eine Spielerin zu haben. Und ich hoffe, dass sie auch beitragen kann, dass es vielleicht noch einen Schritt nach oben geht für Neckarsulm. Ich glaube, die Chance ist da in der Bundesliga, wenn man noch ein bisschen vielleicht investieren könnte, da den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, das muss das Ziel sein, weil die Möglichkeit, glaube ich, in Neckarsulm ist da. Und mit so Spielerinnen wie Antje, die da vorangehen, die wirklich Leistung wollen, die wollen Erfolg. Da ist sowas möglich, dass dann andere nachziehen. Und dann sind wir halt dabei. Wäre natürlich schön, wenn Neckarsulm und vielleicht auch der TSB dann auch irgendwann mal Handball in einer adäquaten Halle spielen können.
Das wäre schön. Wir diskutieren ja immer über Hallen. Die Kollegen machen sich immer lustiger. Jetzt kommen tatsächlich endlich die Hallen und zwar in großer Form in Heilbronn. Großveranstaltung, Eishalle, Rollschuhstadion, Sporthalle, Schwimmstadion. Ist das auch so? Hast du schon die letzte Chance, dass man den Handball sagt, da müssen wir jetzt den Fuß in die Türe bekommen, wenn diese Infrastrukturmaßnahmen hier in Heilbronn entstehen, dass auch Handball und die Schwarzgruppe ist ja auch ein großer Handballsponsor beispielsweise, auch beim DHB, hier nochmal einen Anlauf nimmt, auch nach oben zu kommen.
Also was die Schwarzgruppe natürlich in Heilbronn alles macht, verdient höchsten Respekt. Und wir sind auch stolz, mit Lidl dann einen super Sponsor zu haben von der Schwarzgruppe. Aber in Heilbronn, glaube ich, so eine Eventsporthalle wird Heilbronn schon noch gut tun. Und wenn da Projekte geplant sind, dann muss man das jetzt machen. Da muss man jetzt Gas geben, jetzt die Entscheidung treffen. Man kann eine Infrastruktur auch nutzen für Konzerte, für Generalversammlungen und so weiter. Ich glaube, generell braucht Heilbronn eine Infrastruktur, eine geräumige. Und das ist aus meiner Sicht eine ideale Chance, das mit Sport zu verbinden und im Rahmen dieses Aufbruchs oder dieser Aufbruchsstimmung auch an den Hallensport zu denken.
Ich denke, das ist ja auch ein Signal, Heilbronn als Studentenstadt, bald 20.000 Studenten. Ne? Und das ist natürlich auch eine Zielgruppe, die ihr auch im Auge habt. Du hast es gerade angesprochen, auch das Handballpublikum muss sich ja verjüngen. Ne? Also, dass wir auch junge Zuschauer mit reinbekommen. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zu der Frauenbundesliga zu kommen. Oftmals hat man den Eindruck, dass die Strukturen nicht so professionell sind, wie sie eigentlich sein müssten. Wir hatten ja den Fall mit Bietigheim Ludwigsburg im vergangenen Jahr. Muss da noch ein weiterer Schub kommen, um eben auch die Frauen-Bundesliga, Handball-Bundesliga nach vorne zu bringen?
Also die Weltspitze spielt im Ausland. Das ist so. Wir merken, dass immer mehr unsere Nationalspielerinnen ins Ausland gehen. Und die Liga ist kein Vollprofibetrieb. Wahrscheinlich ich glaube, Dortmund geht da ein bisschen voran gerade, wo ich auch weiß, dass der Fußball den Frauenhandball weiterhin unterstützt und das auch noch ausbaut. Aber dahinter entwickelt sich nichts gerade in die richtige Richtung, in die professionelle, in die vollprofessionelle Richtung. Und deshalb haben wir auch gesagt als DHB, wir gründen auch bis zu 4 Bundesstützpunkte. Das sind Handballinternate für Talente, weibliche Talente, die mit ca. 15, 16 ins Internat kommen, da die letzten 4 Jahre Schule machen und 4 Jahre das Internat durchlaufen, die Akademie durchlaufen und wir stellen die Trainer an. Wir betreiben das als DHB. Das ist ein riesen Leuchtturmprojekt für die nächsten Jahre. Wir starten mit den ersten beiden, mit Stuttgart, Leipzig und Leipzig 27, Beginn des Schuljahres. Also geben wir gerade auch Gas und müssen wir uns auch echt dranhalten, dass wir das den Zeitplan erfüllen, aber das werden wir machen. Und so dass wir ja die individuelle Ausbildung der Spielerin mitgestalten können. Die Vereine machen zum Teil ordentliche und gute Arbeit und es ist, glaube ich, aber wichtig, dass wir als DHB, wir haben momentan die Möglichkeiten, dass wir das noch ergänzen.
Du hast gerade natürlich deinen Heimatverein angesprochen. Gehst du ab und zu eigentlich noch zum TSB? Hast du überhaupt die Zeit oder die Muße? Oder?
Letztes Jahr war ich bei 2 Spielen.
Immerhin. Ja. Es sind sie am DHB-Pokal in der neuen Saison. Ne? Da könntest du ja mal vorbeischauen. Ne?
Ja, das ist kann sein, dass ich da mal vorbeischaue. Nee, ab und zu, also 1-2 Mal die Saison. Und es ist auch immer schön.
Aber ist es nicht bedauerlich, die Mannschaft, die sportlich ja auch stark dasteht, dass man sagt, nee, für zweite Liga kommt für uns nicht in die Frage, auch wenn wir sportlich die Möglichkeit dazu hätten, nach oben zu gehen, machen ja viele, die sagen, der Sprung ist viel zu groß, dass man hier in die zweite Liga geht und man sieht lieber davon ab. Das ist ja eine Entwicklung, die kann euch auch nicht passen.
Ich würde es dem TSB wünschen. Ich glaube, sowas muss man 3-4 Jahre vorbereiten. Weil den Etat muss man Minimum verdoppeln in der zweiten Liga. Sonst hat man gar keine Chance, die Klasse zu halten, eher verdreifachen. Und das muss gut vorbereitet sein. Die zweite Liga hat, glaube ich, jetzt irgendwie einen Etatdurchschnitt von roundabout 2 Millionen. Und das ist natürlich schon ein Wort. Das ist Profitum zum großen Teil. Und sowas muss man vorbereiten. Also mit Glück mal aufsteigen, das hat man bei anderen Mannschaften gesehen. Oppenweiler hat es eigentlich vorbereitet, haben jetzt noch kein Spiel gewonnen, steigen wahrscheinlich mit 2 Punkten wieder ab.
Schon grausam. Vielleicht
gewinnen sie auch noch 1. Haben eigentlich die Strukturen, haben eine neue Trainingshalle, haben auch vielleicht den Etat. Aber da gehört so viel dazu und es muss 3-4 Jahre super vorbereitet sein. Man braucht Unterstützung, man braucht Sponsoren, man braucht Partner, die den Weg mitgehen. Und man muss dann auch aber seine Strukturen professionalisieren. Das ist natürlich auch wichtig. Und da muss eine hauptamtliche Person her. Aber deswegen ist es ein Prozess, der 3-4 Jahre dauert. Und ich würde es mir wünschen, wenn jemand den Prozess mit dem TSB mitgeht. Wenn ein Partner kommt, der das unterstützt, weil sonst besteht momentan keine realistische Möglichkeit, in der zweiten Liga Fuß zu fassen.
Ja, schneller könnte es natürlich bei anderen Projekten gehen. Der Handballstandort München, den hatte ja irgendwie gar niemand so richtig im Fokus die letzten paar Jahre. Jetzt plötzlich entsteht da ein komplett neues Projekt. Die starten in der 4. Liga. Und das kann wahrscheinlich nicht das Endziel sein. Heute hat man mitbekommen, Adidas steigt auch als Partner eben ein. Du brauchst potentisch Sponsoren. Wie siehst du eigentlich so solche Initiativen?
München als Standort hochspannend. Und was Steffen und Dominik da machen, ist finde ich top. Sie trommeln auch sehr laut. Das muss man auch am Anfang. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das Projekt Erfolg hat. Und sie sind auf einem guten Weg. Und sie geben Vollgas und jedes Mal, wenn ich einen der beiden treffe, sie sind auch voller Feuer für das Projekt. Und München als Standort in Handball Deutschland wäre sicher sehr schön. Ne?
Ein Thema ist, glaube ich, abgeräumt worden in den letzten Tagen, war auch so zur Diskussion, wie geht es denn eigentlich mit Handball bei Olympia weiter? Weil man gesagt hat, naja, eigentlich kann man ja Handball auch bei der Olympia im Winterspiel, muss man nicht unbedingt bei den Sommerspielen machen, ist ja eine Hallensportart. Hättet ihr das befürchtet, wenn das so weit gekommen wäre?
Ja, man hatte da immer einen kleinen Einblick, also so unmittelbar bevor stand es noch nie. Und jetzt ist sicher eine besondere Situation, dass sowohl 28 als auch 32 in LA in Brisbane oder Olympia auf Kontinenten stattfindet, die nicht unbedingt als Handballkontinente bekannt sind. Die European Handball Federation, die bereiten gerade Wettbewerbe vor, um irgendwo den Handball in dieser Zeit doch noch irgendwo in Europa zu halten. Aber was ich jetzt gehört habe, eine unmittelbare Gefahr besteht nicht. Und danach ist ja die Chance auch da, dass Olympia nach Deutschland kommt, was natürlich für den Handball wieder ein Boost wäre. Von daher hoffe ich, dass sowohl in LA als auch Brisbane Handball die Massen bewegt, was es in der Regel macht. Handball ist immer, egal ob es in Brasilien, in Rio war, Olympia, in London.
Frankreich,
die Handball, Paris. Ja, Frankreich ist ein Handballland, ja. Aber die anderen Länder, ja, Handball war voll. Ja. Die Hallen war voll. Das ist spannend für die Leute. Und das wird auch spannend in LA sein, auch spannend in Brisbane. Und vielleicht kannst du Handball auch nutzen, neue Zielgruppen zu erschließen und neue Länder zu erschließen.
Eine spannende Entscheidung steht ja doch bevor. Du hast gerade vorhin angesprochen, Final Four in der Champions League. Wenn wir schon Experte heute da haben, wer gewinnt? Ist ein bisschen bitter, dass ausgerechnet ein deutsches Duell im Halbfinale stattfindet.
Ja, ist gut. Ja. Gut, so ist zumindest eine deutsche Mannschaft im Finale. Wenn man das Glas halb leer sieht, wenn man es halb voll sieht, das ist schade. Das ist so. Das andere Halbfinale, ich denke, Barcelona wird sich durchsetzen, wird im Finale sein. Und dann, glaube ich, aufgrund des DHB-Pokal-Final Fours, als Magdeburg sich da schon eine Blöße gegeben hat, dass die jetzt so heiß sind, dass sie das Turnier gewinnen können oder die Champions League gewinnen können.
Dein Tipp, den nehmen wir auf und wir Kollegen werden es abgleichen, ob du richtig getippt hast. Und wir werden vor allen Dingen auch weiterhin im Auge behalten, wie es mit dem deutschen Handball weitergeht. Vielen Dank, dass du dich gestellt hast, offen geantwortet hast. Bis auf eine Frage, aber da waren wir uns ja klar, dass wir...
War dir vorher klar, oder?
Ja, aber gut. Aber ich finde eigentlich schon, dass wir einen Schritt weitergekommen sind.
Okay.
Ich schaue mir es nachher nochmal in aller Ruhe an. Danke, Ingo, dass du da warst. Viel Erfolg für die Zukunft und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, habe mich sehr gefreut.
Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wie gesagt, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Nächste Woche haben wir hier die neue Intendantin des Heilbronner Theaters, Solveig Bauer, wird da sein. Und das exklusiv in der Woche, in der zum ersten Mal ihr neuer Spielplan präsentiert wird. Am kommenden Freitag dann also wieder ohne Ausrede. Wir informieren wie immer im Newsletter aus der Chefredaktion. Und bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gut informiert und bis zum nächsten Mal.